1888 ist ein Begriff für uns. 3 Jahre danach, wir sind im Jahre 1891, fing ein Junge an, mit 13 Jahren zu beten. Nicht irgendein Gebet. Er bat Gott um ein ungeteiltes Herz. Ein Herz, das ganz dem Reich Gottes verpflichtet war. Dieser Junge betete häufig bis spät in die Nacht hinein. Er betete auch für die Jugendlichen und jungen Erwachsenen in seiner Gemeinde. Speziell betete er regelmäßig, dass Gott sein Land mit der Weckungsmacht heimsuchen würde. 13 Jahre lang betete er. Mittlerweile ist dieser Junge 26 Jahre alt. Und es tat sich was. Etwas, das das Leben dieses jungen Mannes veränderte, grundlegend. Es war sogar noch mehr, was passierte durch ernstes, anhaltendes Gebet. Unglaublich viel mehr. Wollt ihr wissen, was passiert ist nach diesen 13 Jahren des Gebets? Es war im Jahre 1904. Und wie die Geschichte weitergeht, werde ich euch am Ende der Predigt erzählen. Vor 20 Jahren, nicht allzu lange her, also nicht ganz so lange wie unsere Geschichte, das ist eine wahre Geschichte. Also ich erzähle gerne nur wahre Geschichten, so diese Romane und so Zeugs mache ich nicht. Vor 20 Jahren hatte ich eine Begegnung mit einem Mann, der vielleicht dem einen oder anderen noch ein Begriff ist. Bruder Samuel Monnier, wer kennt ihn noch von euch? Samuel Monnier? Keiner? Puh, okay. Samuel Monnier war jemand, der die Maranatha-Seminare ins Leben gerufen hat und gefördert hat. Und die Maranatha-Seminare waren ein Ziel, um die Glieder der Gemeinde zu motivieren, auch an die Türen zu gehen, rauszugehen und Menschen für Jesus zu gewinnen. Und er hat sie zu dritt rausgeschickt, weil zu zweit sind es meistens zu Zeugen Jehovas und dann werden sie abgestempelt und zu dritt zwei Leute beten, einer redet. Und dann hat er so Seminare gehalten, um geistliche Erweckung zu fördern und Gebet voranzubringen. Und Samuel Monnier, den habe ich in Bad Aibling vor 20 Jahren ungefähr getroffen. Und wir begegneten uns dort im Hof, wo Baustelle teilweise jetzt war. Und er drehte sich um zu mir und sagte, Marcel, ich werde diese Arbeit nicht mehr lange machen können. War kurz vor der Rente. Und er hatte immer einen speziellen Anstecker in seinem Anzug getragen. Diesen Anstecker hier. Er drehte sich um, machte ihn dann von seinem Anzug weg und steckte ihn mir ans Sakko. Und sagte, Marcel, ich möchte, dass du in meine Fußstapfen steigst. Für einen jungen Mann mit 14, 15 war das echt bewegend. Ich habe es noch nicht umgesetzt, aber der Geist Gottes hat an meinem Herzen gewirkt, bis heute, dass ich dieses Gebet nie aus den Augen verloren habe. Anhaltendes, ernstes Gebet und in der Verbindung mit rausgehen und Menschen von Jesus erzählen und Gottes Wort studieren. Diese drei Dinge sind so wichtig für unser geistliches Wachstum. Ein Zitat meiner Lieblingsautorin lautet folgendermaßen: Eine Erweckung wahrer Frömmigkeit unter uns ist das größte und dringendste Bedürfnis. Nichts fürchtet Satan so sehr, als dass das Volk Gottes alle Hindernisse beseitigt und den Weg frei macht, damit der Herr seinen Geist ausgießen kann über eine müde gewordene, unbußfertige Gemeinde. Wenn es nach Satans Wünschen ginge, gäbe es keine Erweckung mehr, weder eine große noch kleine, bis zur Zeit, dass Jesus wiederkommt. Könnt ihr euch das vorstellen? Wir sind eine müde gewordene, unbußfertige Gemeinde. Wir sind Laodicea. Und Satan möchte uns in diesem Zustand halten. Aber Gottes Geist ruft uns dazu auf, alles in die Wege zu leiten. Und wenn es bedeutet, ernstes, anhaltendes Gebet, 13 Jahre lang, bis in die Nacht hinein umzusetzen. Der Teufel verführt die Welt zum Bösen, aber uns verführt er zum Guten. Warum? Weil er weiß, dass er uns dadurch vom Besten abhalten kann. Und das Beste ist, so eine Erweckung zu erleben. Und diese Erweckung kann nur kommen aufgrund von ernstem, anhaltendem Gebet. Weiter in dem Buch für die Gemeinde geschrieben, Band 1, schreibt Ellen White: Eine Erweckung kann nur als Antwort auf Gebet erwartet werden. Gebet und Erweckung. Ich möchte mit euch eine biblische Geschichte anschauen aus dem Alten Testament. Ich möchte mit euch in diese Geschichte eintauchen. Und wir finden sie in 2. Chronik, Kapitel 17 bis 20. Wir lesen nicht alles, aber ich möchte mit euch diese Geschichte genauer unter die Lupe nehmen. 2. Chronik, Kapitel 17 bis 20. Ihr kennt die Auf und Abs unter den Königen Israels, oder? Und Judas und das geteilte Reich und Kriege hin und her und Katastrophen. Der eine, der sich auf die Seite Gottes geschlagen hat und gottesfürchtig war, der andere, der Gott gelästert hat und ein lästerliches Leben geführt hat und ohne Gott gelebt hat und das Volk dazu verführt hat. Wir befinden uns in einer Zeit, wo Josaphat König wurde. Josaphat war nicht irgendein König, sondern er war ein König, der sehr strukturiert und organisiert war, wie die Deutschen oder viele Deutsche. Er hatte sein Leben und sein Willen nach Gott ausgerichtet. Der Herr war mit Josaphat, heißt es, und er hatte Vorkehrungen getroffen, um sich gegen die Feindesmächte zu schützen. Er hat eine Armee zusammenberufen, wir lesen es in Kapitel 17, von über 1 Million Soldaten. 1.160.000 Soldaten waren unter dem Befehl Josaphats. Ich habe ein bisschen recherchiert, wie groß die Armee ist. Sie würde heute zur 5. größten Armee der Welt zählen. China mit 2,2 Millionen, USA mit 1,45 Millionen, Indien mit 1,24, Russland mit 1,21 und dann käme schon die Armee von Josaphat. Aber Josaphat war ein Mensch wie du und ich, der auch Fehler gemacht hat. Er hat sich mit Ahab verschwägert, was er eigentlich bereuen hätte können. Weil er musste dann auch, weil er sich verschwägert hat und Bündnisse eingegangen ist, mit dem Ahab in den Krieg ziehen. Das hat ihm fast das Leben gekostet. Manchmal wollen wir auch Kompromisse eingehen und merken gar nicht, was für weitreichende Folgen das haben kann. Ja, es kann uns teilweise fast das Leben kosten. Und er kommt von diesem Kampf zurück in Kapitel 19. Und der Jehu, der Prophet, begegnet dem Josaphat und schimpft ihn und sagt, hey, was machst du eigentlich da? Ja. Solltest du, Vers 2 in Kapitel 19, solltest du dem Gottlosen helfen und die lieben, welche den Herrn hassen? Deswegen ist Zorn auf dir von Seiten des Herrn. Wir leben in einer Zeit, in der es nicht gut ist, faule Kompromisse einzugehen. Es kann so schnell uns alles kosten. Und Josaphat wurde vom Herrn zurechtgewiesen und trotzdem war Josaphat jemand, der mit dem Herzen bei Gott war, auch wenn er Fehler gemacht hat. Und das zeigt uns, wie Gott auch uns sieht. Wenn wir Fehler machen, sind wir nicht gleich abgestempelt von Gott und beiseite geschoben, sondern wenn wir Vers 3 lesen, sagt Jehu aufbauende Worte an Josaphat und er sagt, dennoch ist etwas Gutes an dir gefunden worden, weil du die Aschera-Standbilder aus dem Land ausgerottet und dein Herz darauf gerichtet hast, Gott zu suchen. Josaphat wusste, worauf es ankommt. Er wusste, wie wichtig es ist, in seinem Leben aufzuräumen und seine Augen und sein ganzes Herz auf Gott zu richten, ihn an oberste Priorität zu stellen. Und wenn wir die Geschichte weiterlesen, wir lesen es nicht komplett, ich fasse es zusammen. Er beruft und bestimmt Richter in seinem Volk, die nach dem Wort Gottes urteilen sollten, die gerecht urteilen sollen, in dem Bewusstsein, dass über sie, über diese Richter, einer ist, über ihnen einer ist, der über allen ist, nämlich Gott. Und sie sollten Rechenschaft vor Gott abgeben. Und in Vers 11, im letzten Vers in Kapitel 19 heißt es, seid stark und handelt, der Herr aber sei mit dem Rechtschaffenen. Josaphat hat sein Volk zum Handeln aufgerufen und nicht nur zur bloßen Theorie. Wir heutzutage verfallen oft in diese Theorie und ins Nachdenken und Grübeln und Sorgen machen. Aber Josaphat wollte, dass sein Volk weg von diesem Sorgenmachen, von diesem Grübeln hin zum Handeln in dem Bewusstsein geführt wird, dass es jemanden gibt, der Recht urteilen wird. Und dann kommen wir schon in unsere Geschichte. 2. Chronik 20, 1 bis 30. Ich möchte mit euch den ganzen Text lesen und ein bisschen eintauchen. Und es geschah danach, da kamen die Moabiter und Ammoniter und mit ihnen andere neben den Ammonitern, um Josaphat zu bekämpfen. Und man kam und meldete es Josaphat und sprach, eine große Menge rückt gegen dich heran von jenseits des Toten Meeres aus Aram. Und siehe, sie sind bei Hazezon-Tamar, das ist En-Gedi. Da fürchtete sich Josaphat und richtete sein Angesicht darauf, den Herrn zu suchen. Und er ließ in ganz Juda ein Fasten ausrufen. Und Juda kam zusammen, um von dem Herrn Hilfe zu erbitten. Auch aus allen Städten Judas kamen sie, um den Herrn zu suchen. Und Josaphat trat unter die Gemeinde von Juda und Jerusalem im Haus des Herrn vor dem neuen Vorhof. Und er sprach, O Herr, du Gott unserer Väter, bist du nicht Gott im Himmel und Herrscher über alle Königreiche der Heiden? In deiner Hand ist Kraft und Macht, und niemand kann vor dir bestehen. Hast du nicht, unser Gott, die Einwohner dieses Landes vor deinem Volk Israel vertrieben und hast es dem Samen Abrahams, deines Freundes, gegeben, auf ewige Zeiten? Sie haben sich dir darin niedergelassen und dir darin ein Heiligtum für deinen Namen gebaut und gesagt, wenn Unglück über uns kommt, Schwert des Gerichts oder Pest oder Hungersnot und wir vor dieses Haus und vor dich hintreten, denn dein Name wohnt ja in diesem Haus, und wir in unserer Not zu dir schreien, so wolltest du hören und helfen. Und nun siehe, die Ammoniter und die Moabiter und die vom Bergland Seir, durch deren Land zu ziehen du, als du Israel nicht erlaubt hast, als sie aus dem Land Ägypten zogen, sondern von denen sie sich fernhielten und sie nicht vertilgen durften, siehe, diese vergelten uns damit, dass sie kommen, um uns aus deinem Besitztum zu vertreiben, das du uns doch zum Besitz gegeben hast. Unser Gott, willst du sie nicht richten? Denn in uns ist keine Kraft gegen diesen großen Haufen, der gegen uns herangerückt ist. Und wir wissen nicht, was wir tun sollen, sondern auf dich sind unsere Augen gerichtet. Und ganz Juda stand vor dem Herrn samt ihren Kindern, Frauen und Söhnen. Da kam der Geist des Herrn auf Jehaziel, den Sohn Zacharias, des Sohnes Benjas, des Sohnes Jeels, des Sohnes Matanjas, den Leviten von den Söhnen Asaphs, mitten in der Gemeinde. Und er sprach, horcht auf, ganz Juda und ihr Einwohner von Jerusalem, und du, König Josaphat, so spricht der Herr zu euch. Fürchtet euch nicht und erschreckt nicht vor diesem großen Haufen, denn nicht eure, sondern Gottes Sache ist der Kampf. Morgen sollt ihr gegen sie hinabziehen. Siehe, sie kommen auf der Anhöhe Zitz herauf und ihr werdet sie am Ende des Tales antreffen, vor der Wüste Jeruel. Aber es ist nicht an euch, dort zu kämpfen. Tretet nur hin und bleibt stehen und seht die Rettung des Herrn, der mit euch ist. O Juda und Jerusalem, fürchtet euch nicht und verzagt nicht. Zieht morgen aus gegen sie und der Herr ist mit euch. Da beugte sich Josaphat mit seinem Angesicht zur Erde und ganz Juda und die Einwohner von Jerusalem fielen vor dem Herrn nieder und beteten den Herrn an. Und die Leviten von den Söhnen der Karahiter und den Söhnen Korahiter machten sich auf, um den Herrn, den Gott Israels, zu loben mit laut schallender Stimme. Und sie machten sich früh am Morgen auf und zogen zur Wüste Tekoa. Und als sie auszogen, trat Josaphat hin und sprach, hört mir zu, Juda und ihr Einwohner Jerusalems. Vertraut auf den Herrn, euren Gott, so könnt ihr getrost sein. und glaubt seinen Propheten, so werdet ihr Gelingen haben. Und er beriet sich mit dem Volk und stellte die, welche in heiligem Schmuck dem Herrn singen und ihn preisen sollten, im Zug vor die gerüsteten Krieger hin, um zu singen. Dankt dem Herrn, denn seine Gnade währt ewiglich. Und als sie anfingen mit Jauchzen und Loben, ließ der Herr einen Hinterhalt kommen über die Ammoniter, Moabiter und die vom Bergland Seir, die gegen Juda gekommen waren, und sie wurden geschlagen. Und die Ammoniter und Moabiter stellten sich denen vom Bergland Seir entgegen, um sie zu vernichten und zu vertilgen. Und als sie die vom Bergland Seir aufgerieben hatten, halfen sie selbst einander zur Vertilgung. Als aber Juda zur Bergwarte gegen die Wüste hinkam und sich gegen den Haufen wenden wollte, siehe, da lagen Leichen auf dem Boden. Niemand war entkommen. Und Josaphat kam mit seinem Volk, um unter ihnen Beute zu machen. Und sie fanden dort eine Menge sowohl Güter als auch Leichname, sowie kostbare Geräte. Und sie plünderten für sich so viel, dass sie es nicht tragen konnten. Und sie plünderten 3 Tage lang, weil so viel vorhanden war. Aber am 4. Tag kamen sie zusammen im Lobetal, denn dort lobten sie den Herrn. Daher nennt man jenen Ort Lobetal bis zu diesem Tag. Danach kehrte die ganze Mannschaft von Juda und Jerusalem wieder um, mit Josaphat an ihrer Spitze, um mit Freuden nach Jerusalem zu ziehen, denn der Herr hatte ihnen Freude gegeben angesichts der Niederlage ihrer Feinde. Und sie zogen in Jerusalem ein unter Harfen, Lauten und Trompetenklang zum Haus des Herrn. Und der Schrecken Gottes kam über alle Königreiche der heidnischen Länder, als sie hörten, dass der Herr gegen die Feinde Israels gekämpft hatte. So blieb denn Josaphats Regierung ungestört und sein Gott gab ihm Ruhe ringsum. Eine Hammergeschichte. Als ich mir vorgenommen habe, diese Predigt hier zu predigen, da gab es das mit dem Coronavirus noch gar nicht. Also als ich wusste, dass ich hier predigen werde, wusste ich werde das hier halten. Und gestern haben wir Andacht gemacht, Sabbatanfang gefeiert und ich habe Gott gebeten. Ich habe mich nicht vorbereiten können, weil ich nicht drauf gefasst war. Und wir haben einen Psalm gelesen, der auch so wie die Faust aufs Auge in unsere jetzige Zeit gepasst hat. Und ich finde es so schön, wie Gott führt. Ja? Und wir sind in der gleichen Geschichte wie Josaphat. Und da kann man so viel aus dieser Geschichte rausholen. Josaphat hat alles dran gesetzt, um unter dem Volk Gottes eine Erweckung und Reformation vorzubereiten. Er hat das Böse rausgetan, die Aschera-Standbilder rausgeschmissen, er hat sein Herz auf Gott ausgerichtet, er hat das Volk dazu aufgerufen, das Gleiche zu tun. Und dann kommt die Botschaft, jetzt stehen die Feinde vor der Tür. Jetzt steht die Angst und Schrecken da, wie noch nie zuvor. Wir leben in einer ähnlichen Zeit. Leute verschmachten, schmelzen förmlich dahin vor Angst und Schrecken und Unsicherheit, was die Zukunft mit sich bringt. Ich habe die Woche mit so vielen Leuten geredet über Coronavirus und Krieg in Syrien und Flüchtlingskrise und Kindergrundgesetzveränderung und was auch immer. Da hagelt es gerade an Sachen wie die Ammoniter, die Moabiter und die vom Bergland Seir, die sich alle zusammenrotten, um uns irgendwo unterzukriegen. Und Josaphat fürchtete sich auch, heißt es in Vers 3. Aber er richtete sein Angesicht darauf, den Herrn zu suchen. Machst du das auch? Machst du das in der jetzigen Zeit, in der wir leben, Gottes Angesicht zu suchen mit deinem ganzen Herzen? Oder verfällst du in diese Schreckensszenarien von China und was auch immer man in den Medien sieht und es packt dich das nackte Grauen? Josaphat hätte allen Grund gehabt, sich auf seine Armee zu verlassen. 1,16 Millionen Menschen. Eine Riesenarmee, die mit guter Ausbildung und befestigten Städten und Kriegsmaterial gut sich hätte verteidigen können, aus menschlicher Sicht. Aber er hat das Volk zusammengerufen und hat gesagt, lasst uns beten und fasten und den Herrn suchen. Und im Gebet Josaphats wird es deutlich, wie bei Daniel auch. Er appelliert an Gottes Gnade und seine Hilfe und verlässt sich nicht auf menschliche Stärke. Und Jeremia 7 heißt es auch, verflucht ist der Mensch, oder 17, Jeremia 17 ist es, verflucht ist der, der sich auf Menschen verlässt und seinen Rücken Gott kehrt. Wir leben in einer Zeit, wo wir uns an Gott klammern müssen, wie einst Jakob, der gesagt hat, ich kann dich nicht gehen lassen, es sei denn, du segnest mich. Und Josaphat hat genau das gemacht. Er hat gesagt, in deiner Hand ist Kraft und Macht und niemand kann vor dir bestehen. Er wusste, mit wem er es zu tun hat, wenn er weiß, Gott ist auf seiner Seite. Die Feinde können nicht bestehen. Und er stand nicht alleine da. In Vers 13 heißt es, ganz Juda war zusammengekommen, um den Herrn zu suchen. Kinder, Frauen, Söhne. Die Frage ist auch an uns. Stehen wir alleine in enger Verbindung mit Gott oder nehmen wir unsere Familien mit? Sind wir als Männer bereit, Priester des Heimes zu sein und die Verantwortung, die Gott uns auf die Schulter gelegt hat, nicht nur für uns selbst zu tragen, sondern auch für die Menschen, die Gott uns anvertraut hat? Und Josaphat betet, das Volk betet und fastet und ringt und sie kriegen Antwort. In Vers 14, da kam der Geist des Herrn auf Jahasiel. Der Heilige Geist ist so wichtig. Wir brauchen ihn so dringend, um eine Erweckung und Reformation in unserem Leben zu erleben. Aber als der Geist kam und die Botschaft von Jahasiel ausgesprochen wurde an das Volk, geschah was Gewaltiges. Es war so eine ermutigende Botschaft in Vers 15. Fürchtet euch nicht und erschreckt nicht vor diesem großen Haufen, denn nicht eure, sondern Gottes Sache ist der Kampf. Bist du bereit zu kapitulieren vor Gott und zu sagen, ich schaffe es nicht, Herr, aber du kannst es? Dieses Gebet erhört Gott immer. Wenn wir aufgeben und sagen, Herr, ich kann es nicht, hilf du, dann hilft Gott. Aber er lässt uns manchmal zappeln, weil wir einfach meinen, wir schaffen es noch selber irgendwie. Aber sie haben es verstanden und sie haben auch danach gehandelt. Als diese Botschaft kam von Jahasiel, ist es schon eingetroffen, was er gesagt hat? Ist es sofort eingetroffen? Waren die Feinde sofort tot alle und war gar kein Kampf möglich? Nichts? Nein? Aber sie haben Gott gelobt. Da heißt es, Vers 18, da beugte sich Josaphat, nachdem Jahasiel zu Ende geredet hat, mit seinem Angesicht zur Erde, betete den Herrn an und in Vers 19 heißt es, und sie lobten mit lautschallender Stimme Gott. Also es ist noch nicht eingetroffen, was Jahasiel gesagt hatte und trotzdem lobte das Volk Israel Gott. Manchmal neigen wir dazu, Gott zu bitten und danach vielleicht zu sagen, okay, danke, dass du unsere Bitten erhören wirst, aber hier sagen sie, danke, dass du unsere Bitten erhört hast. Herr, sie loben Gott und preisen ihn für das, was er gesagt hat. Sie haben ein Vertrauen auf das geschriebene Wort oder auf das gesprochene Wort Gottes gehabt. Und ich möchte uns ermutigen, dass auch wir Gott vertrauen und dass wir das glauben, was darin steht, nicht nur theoretisch, sondern so, dass es uns Freude und dankbare Herzen gibt. Und früh am Morgen sind sie aufgestanden. Sie haben nicht, waren keine Langschläfer, sondern sie haben sich früh am Morgen aufgemacht, sie haben sich gerüstet, die Kämpfer waren dabei, aber Josaphat hat noch einmal Worte der Ermutigung an das Volk gerichtet und die gelten auch uns heute. Ich weiß, viele von uns, die glauben an Ellen White und halten auch viel davon, aber es gibt viele Adventisten leider heutzutage schon, die Ellen White ja, sagen, das ist damals und abtun. Aber hier haben wir ein Wort der Ermutigung, wo es heißt, in Vers 20, vertraut auf den Herrn, euren Gott, so könnt ihr getrost sein und glaubt seinen Propheten, so werdet ihr Gelingen haben. Wenn wir das glauben und umsetzen, was in der Bibel steht und was uns auch der Geist der Weissagung offenbart, wird uns Gott Gelingen schenken. Aber Josaphat hat sich nicht als König gesehen, als der Weiseste überhaupt, sondern in Vers 21 heißt es, und er beriet sich mit dem Volk. Wenn wir Verantwortung haben, dann ist es immer gut, runterzukommen von dem hohen Ross und sich mit den Menschen zu beraten, für die wir Verantwortung tragen. Auch einmal einer zu sein, der unten steht. In meiner Arbeit, ein Arbeitskollege von mir, da ist einer, der ist Fachbereichsleiter, also der hat mehrere hundert Leute unter sich, ist einer, der kommt direkt nach der Geschäftsführung, sehr, sehr hoher Chef. Aber auf 450-Euro-Basis macht der Busfahrer. Und er hat gesagt, ich möchte auch mal sehen, wie man sich fühlt und wie das ist, wenn man am Ende der Fahnenstange ist, ja, ganz unten als ganz normaler Angestellter, wie das da ist, wie das läuft, um zu lernen, wie kann ich ein besserer Chef sein. Ist das nicht schön? Und Josaphat hat es praktiziert. Er hat sich mit dem Volk beraten und dann hat er Entscheidungen getroffen und hat die Leute, die Gott gelobt haben, vor die Krieger gestellt. Und sie fingen an mit Jauchzen und Loben, Vers 22, und dann greift Gott ein. Mein Bruder und ich, meine Frau, wir waren auf den Philippinen. Und dort haben wir einen Vortrag gehalten über den Zustand der Toten. Und das ist eins der prekärsten Themen überhaupt, die du in solchen Ländern halten kannst, weil der Teufel, der mag nicht, dass Leute wissen, wenn sie sterben, sind sie erstmal am Schlafen. Ja, merken nichts, sehen nichts, hören nichts. Von wegen Seele geht irgendwo hin. Und dieser Zustand der Toten ist so wichtig, das richtig zu verstehen, wie es die Bibel sagt, weil wenn du falsch glaubst, kannst du dir vorstellen, dass irgendwelche Geister oder Verstorbene dich besuchen und irgendwelche Botschaften vermitteln. Und deswegen passieren oft ganz krasse Dinge, wenn man Leute in diesem Thema aufklärt. Leute werden verhindert, Unfälle passieren, was auch immer. Und an diesem Abend war es, jetzt kommt so eine Fliege gerade daher, also komisch. Auf jeden Fall war es an diesem Abend so, dass dieses Thema angesetzt war. Und mein Bruder, der war in einer Gemeinde, die hatte keine Wände, also keine Fenster, es war echt ein komischer, also Rohbau, die waren auch sehr arm dort. Und es ist ein Sturm losgebrochen. War das an dem Abend? Ich glaube, an dem Abend ist ein Sturm gekommen, der war echt krass. Und der hat für Stromausfälle gesorgt. An sämtlichen Gemeinden, wo wir gepredigt haben, eine Gruppe von knapp 30 Leuten, an vielen, vielen Orten ist Strom ausgefallen. Und in seiner Gemeinde ist auch ein Ehepaar in einen Unfall verwickelt worden. Ungefähr 400 Meter vor der Gemeinde ist ein Auto ihnen ins Motorrad reingefahren und das Motorrad war Schrott, aber ihnen ist nichts passiert. Jetzt hätten die hingehen können, sagen können, boah, Unfall, jetzt gehe ich nach Hause, ruhe mich aus, war so ein Schrecken. Haben gesagt, wir wollen das Thema unbedingt hören. Und die haben das Motorrad dann quasi geschoben und sind noch zur Gemeinde gekommen und haben zuhören wollen. Jetzt ist Folgendes passiert, da kam Stromausfall und dort in den Philippinen, dort wo wir waren, wenn Stromausfall ist, da ist dann manchmal länger kein Strom. Mein Bruder hat gebetet und er war alleine vorne gesessen und hat gesagt, Herr, ich weiß, zu zweit zu beten, ist, da bist du in der Mitte, ja, ich bin jetzt alleine, schick mir jemanden. Und er hat nichts gesagt. Dann steht eine Frau vorne in der ersten Reihe auf, setzt sich neben ihm, ohne was zu sagen, die hatte keine Aufgabe. Und er sagt, hey, komm, lass uns zusammen beten. Haben gebetet und dann setzt sie sich wieder hin, ohne ein Wort auszutauschen. Das war echt interessant. Und dann war der Strom immer noch weg, die haben währenddessen gesungen und versucht, Zeit zu überbrücken. Oder es war noch der Anfang, es war nicht Zeitüberbrückung, es war bevor sie starten wollten. Und wir waren definitiv auf den Strom angewiesen. Und dann kam der Prediger daher und dann haben sie auch nochmal gebetet. Und im Gebet haben sie gesagt, komm, wir danken Gott, dass er unsere Gebete erhört hat. Ja? Und sobald sie umgewechselt sind von Bitten auf Danken, dass er geholfen hat, kam der Strom wieder. Und der Prediger war völlig aus, hey, der Strom ist wieder dann, Dani. Ja, lass uns jetzt noch fertig beten. Und Gott danken. Und das ist echt interessant. Und Josaphat hat auch Gott gelobt. Und als sie gelobt hatten, hat der Herr sich aufgemacht und die Leute haben sich gegenseitig bekriegt. Wisst ihr was? Ammoniter, Moabiter und Berglandseher, die haben sich zusammengerafft gegen ein Ziel, gegen das Volk Gottes zu kämpfen. Und sie hatten Uneinigkeit untereinander und das hat sie aufgerieben. Und schlussendlich heißt es in Vers 24, und niemand war entkommen. Und hier drin ist eine ernste Warnung für uns auch. Es kann sein, dass du mit deinem Bruder oder deiner Schwester in der Gemeinde dich nicht wirklich verstehst, dass du Uneinigkeit hast oder mit sogar in der Familie. Aber in dieser Geschichte sehen wir, wenn Uneinigkeit da ist und keine Einheit da ist, kann es sein, dass der Herr es zulässt, dass er euch untereinander platt macht. Der Josaphat und das Volk Israel, Juda, stand da wie ein Mann vor dem Herrn. Frauen, Söhne, Kinder, alle waren zusammen, waren eins vor Gott. Die Moabiter, Ammoniter und die vom Bergland Seir waren unterschiedliche Völker, die ein Ziel verfolgt haben, aber doch nicht eins waren. Ich sage nicht, dass wir dann gleich die Feinde von Gottes Volk sind, aber es zeigt uns, wenn Uneinigkeit unter uns ist, dass es uns aufreiben kann und so weit kommen kann, dass keiner von uns entkommt. Und Gott hat für Josaphat gekämpft und sie konnten drei Tage lang plündern. Da war so viel da, ja, Überfluss und Überfluss. Und sie sind mit Freuden und Dank nach Jerusalem gekommen, haben Gott gelobt und gepriesen. Und als die umliegenden Heidenvölker gehört haben, dass nicht Josaphats Armee mit 1,16 Millionen Leuten den Sieg gewonnen hat, sondern dass der Herr für sein Volk gekämpft hat, haben sie Schrecken und Angst bekommen. Und auch heute noch, wenn wir unser Leben in Gottes Hand legen und ihm vertrauen, egal welche Schwierigkeiten kommen, egal welche Probleme sich breit machen und welche Angst die Menschen erfüllen mag, wir dürfen den Sieg mit Gott an unserer Seite davontragen. Und Gott lässt nichts zu, was nicht zu unserem Besten dient. Da habe ich ein schönes Bild gesehen, irgendjemand hat es auf seinem Status gepostet. Da steht Jesus und dann irgendein Mann mit seinem Fernrohr und da ist dieses, die Gabi war es, glaube ich, ja genau, mit seinem Gewand und er schaut in dieses Gewand rein und sieht nichts, ja, und er sagt, ich sehe nichts, ja, und Jesus steht vor ihm, ja. Manchmal müssen wir einfach einen Schritt zurückgehen, uns auf die Knie begeben und sagen, Herr, schenk mir einen Weitblick, der von dir kommt. Schenk mir den Heiligen Geist, der mir hilft, weiter zu sehen als das, was vor mir ist. Ich brauche mal drei Helfer. Darf ich? Oder vier Helfer am besten. Ich bräuchte mal vier, die mir helfen wollen, was halten. Nichts Schlimmes. Einfach nur hier vorne stehen, dass wir das anschauen können. Vier. Können auch Kinder sein. Okay, vier Erwachsene. Pass auf. Super. Gibt es Ihnen mal eine Karotte? Hier gibt es das Ei. Dankeschön. Und Gabi gibt den Topf. Also es sagt jetzt nichts, Frauen, Männer, keine Ahnung, ich habe es einfach nur so aufgeteilt, Topf zuletzt. Genau. Schwierigkeiten sind wie ein kochendes Wasser. Wenn wir jetzt die Karotte reintun, kannst du da rüber tun, genau. Was passiert mit der Karotte im kochenden Wasser? Die wird weich. Okay, wenn das Ei noch reinkommt, was passiert mit dem Ei? Es wird hart, ja. Und jetzt darfst du mal aufmachen hier und dran riechen, was das ist. Sagst du uns am besten?
Das sind Minzen.
Ja, genau, Pfefferminz. Also das brauchst du jetzt nicht reinschütten, stell einfach das Glas in den Topf. Genau. Wenn man Pfefferminztee oder Blätter, ich habe jetzt keinen frischen gefunden, da reintut, was passiert mit dem Pfefferminz? Also der Pfefferminz bleibt Pfefferminz, ja, der verändert sich nicht. Aber das Wasser kriegt ein Aroma und eine Farbe von dem Pfefferminz. Ja? Das wird was Brauchbares, was Gutes. Danke euch.
Genau.
Was Visuelles. Und das Gleiche ist bei uns. Wir können eine Karotte sein und wenn Schwierigkeiten und Angst und Nöte und so sich breit machen, dann werden wir weich und gehen Kompromisse ein und machen Dinge, die wir sonst nicht tun würden. Wir können auch wie ein Ei sein, ja. Wir werden hart und verbissen und unfreundlich, unvergebungsbereit und leben so unser Leben und gehen durch die Schwierigkeiten und mit dem Kopf durch die Wand. Oder wir können wie Pfefferminz sein, die Gott gebrauchen kann, um die Schwierigkeiten zu etwas Gutem werden zu lassen. Dass die Pfefferminz das Aroma abgibt und das kochende Wasser zu Tee werden lässt, was hoffentlich jedem gut schmeckt. Wenn also Schwierigkeiten kommen, sollten wir Gott so mit Gott so im Gebet verbunden sein, sein Wort in unserem Herzen tragen, sodass die Schwierigkeiten uns weder weich noch hart werden lassen, sondern dass wir wie Pfefferminz das gute Aroma der Liebe Gottes an unsere Umgebung abgeben können. Und Menschen durch uns Jesus kennenlernen können. Unser Leben ist die größte Predigt. Ja? Ich kann ja hier Stunden predigen und so, aber es wird wenig verändern. Aber wenn ein Leben davon Zeugnis gibt, dass Jesus im Herzen wohnt, werden Menschen sagen, wow, das möchte ich auch erleben. Jesus ruft uns auf in Matthäus 5, Vers 14, dass wir unsere guten Werke, unser Licht leuchten lassen. Lesen wir es mal lieber, bevor ich irgendwas Falsches sage. Matthäus Kapitel 5. Vers 16 ist es. So soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Gute Werke sind nicht dafür da, um gerettet zu werden. Gute Werke sind auch nicht dafür da, um gut vor den Leuten dazustehen. Gute Werke sind dafür da, dass der Vater im Himmel gepriesen wird. Und wenn gute Werke von einem Herzen kommen, das mit der Liebe Gottes gefüllt ist, dann kann es nur passieren, dass der Vater im Himmel gepriesen wird. Wenn wir Gott treu sind, ins Gebet gehen und ihn wirken lassen, werden wir Großes mit ihm erleben. Es gibt ein super Gebetsseminar von Kurt Hasel. Also viele von euch haben das schon gehört vielleicht, das ein oder andere. Aber es gibt ein neueres. Das ist auf CD aufgenommen worden. Das hat er 2002 in Innsbruck gepredigt oder gehalten. Und die Aufnahmen habe ich dem Jens geschickt. Also wer gerne dieses sechsteilige Seminar hören möchte, der geht an den Jens und der soll es euch dann schicken. Echt lohnenswert. Also ich kann wirklich nur sagen, hört es euch an. Ich habe es mir mehrmals anhören müssen, weil da so viel drin steckt, um umzulegen, also umzusetzen. So, nicht legen. Genau. Ich habe 4 lebensverändernde Gebetsgrundsätze aufgeschrieben und möchte sie mit euch teilen. Der erste ist, lege eine bestimmte Zeit für jeden Tag fest, um mit Gott allein zu sein. Die Zeit mit Gott zu verbringen, fällt einem nicht in den Schoß. Man muss sich dafür Zeit nehmen. Zweitens, lies die Bibel unter Gebet und erlaube dem Heiligen Geist, deinen Verstand zu beeindrucken. Im Adventist Review in Sabbath Herald 1884 schreibt Ellen White, wenn wir die Bibel täglich sorgfältig und unter Gebet studierten, würden wir jeden Tag einige schöne Wahrheiten in einem neuen, klaren und gewaltigen Licht sehen. Wir Menschen neigen dazu, gerne neue Dinge zu entdecken, zu wachsen. Das ist ein natürlicher Prozess. Wenn wir die Bibel täglich sorgfältig studieren würden unter Gebet, dann würde das passieren. Drittens, bete laut. Ich weiß nicht, ich mag jetzt nicht fragen, wer von euch schon laut betet, aber fragt euch selber mal, bete ich wirklich laut in dieser stillen Zeit mit Gott? Das hilft einfach, sich zu konzentrieren, sich vorzustellen, dass Gott dich wirklich hört. Also unheimlich, das ist wirklich interessant. Und im Our High Calling, schreibt Ellen White, auf Seite 130, lerne laut zu beten, wo nur Gott dich hören kann. Und probiert es mal aus. Ihr werdet merken, es macht einen Unterschied. Und viertens, organisiere eine kleine Gebetsgruppe mit 3 bis 5 Personen und vereinbart euch, mindestens einmal wöchentlich zu treffen, um gemeinsam zu beten. Wir haben einen Jüngerschaftskreis in Sending und ich weiß, ihr habt auch einen Gebetskreis hier. Aber ich weiß, dass nicht jeder, der hier sitzt, auch hier ist. Und deswegen, denkt drüber nach, entweder selbst einen Gebetskreis zu starten oder hierher zu kommen, um gemeinsam zu beten. Gemeinsames Gebet, ich sag euch, wir sehen es in der Geschichte vom Josaphat, wenn der alleine da gestanden hätte und alleine gebetet hätte und die Uneinigkeit im Volk da gewesen wäre, der hätte nie den Sieg getragen. Gott hätte sich nicht so für ihn einsetzen können, wie wir es jetzt in dieser Geschichte gelesen haben. Wir haben einen Jüngerschaftskreis in München und jetzt auch eine Gebetsstunde, wo ich wirklich dankbar bin, aber es darf natürlich auch noch mehr werden, wo wir auch Gebetskreise haben. Jedes Gemeindeglied, meiner Meinung nach, sollte in einen Gebetskreis integriert sein. Und in Matthäus 18, Vers 19 und 20, das sind Verheißungen, die dürfen wir auswendig lernen, da heißt es, wenn 2 unter euch eins werden auf Erden, worum sie bitten wollen, so soll es ihnen von meinem Vater im Himmel widerfahren. Denn wo 2 oder 3 in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Und auf diesen Text bezogen, schreibt Ellen White, diese Verheißung wurde unter der Bedingung gegeben, dass die vereinten Gebete des Volkes Gottes aufsteigen werden. Und als Antwort auf diese Gebete kann eine größere Macht erwartet werden, als die als Antwort auf das private Gebet kommt. Könnt ihr euch das vorstellen? Wir können viel beten alleine, ja, und es ist auch gemeinsames Gebet, sollte das Gebet alleine im Kämmerlein nie ersetzen. Aber sie sagt hier, gemeinsames, vereintes Gebet hat viel mehr Macht und Wirkung als das Einzelne. Und diese verliehene Macht wird im Verhältnis zur Einheit der Gemeindeglieder und ihrer Liebe zu Gott und untereinander gegeben werden. Und deswegen ist Einheit so wichtig. Einheit im Geist, nicht auf Kosten der Wahrheit, wie es in der Ökumene manchmal angestrebt wird. Einheit im Geist untereinander und in der Liebe Gottes ist so wichtig, um diese Macht von Gott zu bekommen. Wenn mein Volk, über dem mein Name ausgerufen worden ist, sich demütigt und sie beten und suchen mein Angesicht und kehren um von ihrem bösen Weg, so will ich es vom Himmel her hören und ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. Steht in 2. Chronik, Kapitel 7, Vers 14. Es war im Jahre 1904. Es begann auf einer Jugendversammlung in der Kirche von Evan Roberts. Diesem Jungen, der seit 13 Jahren begonnen hatte, für 13 Jahre lang zu beten, in seine Kirche in Moriah Loughborough, als er seine eigene Erfahrung mit Gott erzählte. Evan drängte seine Freunde, die Erfüllung mit dem Heiligen Geist Gottes in ihrem eigenen Leben zu erfahren und zu suchen. Und der Geist Gottes berührte 16 junge Leute und sie haben sich bekehrt. Die Funken der Erweckung, die in dieser bescheidenen Dorfkirche dort in Wales begannen, entzündeten die Flammen der Erweckung in ganz Wales. Ich weiß nicht, ob ihr von dieser Erweckung gehört habt, 1904 in Wales. Die begann, weil ein junger Mann mit 13 begonnen hat, um Erweckung und Geist erfüllt und Einheit und Hingabe gebetet hat. 13 Jahre lang. Und er hat sein persönliches Zeugnis erzählt in seiner kleinen Dorfgemeinde und hat andere ermutigt, das Gleiche zu tun, sich nämlich dem Geist Gottes hinzugeben und um die Erfüllung mit ihm zu suchen und darum zu beten. Und 16 Menschen haben sich bekehrt. Es wird geschätzt, dass aufgrund dieser Veranstaltung und dieser Erweckung, die daraus entstand, innerhalb von 9 Monaten über 100.000 Menschen in Wales sich bekehrten und nicht nur gesagt haben, ich folge jetzt Jesus nach, sondern wirklich sich bekehrten. Die Verbrecherquote fiel, Alkoholiker und Prostituierte wurden durch das Wirken Gottes umgestaltet, Bars meldeten Umsatzrückgänge. Ein Politiker, der spätere Premierminister Großbritanniens, schrieb, dass in der Samstagnacht auf dem Höhepunkt der welschen Erweckung in einer Kneipe für nur umgerechnet 9 Cent alkoholische Getränke verkauft wurden. Viele Wirtshäuser wurden zu Gebetshäusern umgestaltet. Es wurde kein Alkohol mehr verkauft, sondern die Leute kamen, um gemeinsam zu beten. Politische Veranstaltungen, Fußballspiele, für die, wo England und Wales und so kennen, das ist eine Fußballnation, wurden verzögert oder sogar verschoben, weil die Leute in den Kirchen waren und gebetet haben. Häufig dauerten diese Gebetsversammlungen 6 bis 8 Stunden. Geistlich verhärtete wallisische Arbeiter der Kohlenbergwerke besuchten diese geisterfüllten Versammlungen und kehrten als veränderte Männer in ihre Gruben zurück. Gotteslästerungen verschwanden von ihren Lippen und kamen nie wieder. Es wurde berichtet, dass die Ponys in den Gruben die Befehle dieser wiedergeborenen Menschen nicht mehr verstanden, die jetzt ohne zu fluchen die Sprache des Himmels zu sprechen schienen. Eine ganze Nation wurde verändert, weil ein junger Mann, Evan Roberts, und eine Gruppe seiner jungen Leute das Beispiel unseres Herrn Jesus Christus in leidenschaftlicher Fürbitte für ihr Land ernst nahmen. Ich wünsche uns diese Erweckung durch gemeinsames, anhaltendes Gebet, das Gott uns bereit macht. Er möge uns demütigen, wie in 2. Chronik 7, Vers 14 heißt. Er möge uns demütigen als sein Volk, da wir ja nach seinem Namen genannt sind, dass wir beten und sein Angesicht suchen, so wie Josaphat, und uns von unseren bösen Wegen bekehren. Denn dann dürfen wir wissen, dass Gott vom Himmel hören und unsere Sünden vergeben wird und unser Land heilen wird. Ich weiß nicht, ob du bereit bist, so ernsthaft wie Evan Roberts Gott um die Erfüllung mit dem Heiligen Geist zu bitten. Dass er dich erweckt, meine Erweckung in deinem Leben, im Leben deiner Familie, im Leben deiner Gemeinde und deiner Nachbarn vielleicht auch zu erleben. Vielleicht bist du bereits in einem Gebetskreis. Von der Karin habe ich es heute in der Lektion gehört. Oder es gibt hier auch einige, die da herkommen. Aber vielleicht bist du es auch noch nicht. Vielleicht wohnst du zu weit weg und hast viele Ausreden, zu sagen, ja, ich weiß nicht, mit wem ich beten soll, ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Aber ich möchte dich ermutigen, dass du mit Gott ins Gebet gehst und ihn darum bittest, dich zu stärken, dass du einen Gebetskreis startest. Dort, wo du bist. Und wenn es zu zweit oder zu dritt ist, wir haben die Verheißung gelesen, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Oder vielleicht hast du dich noch nicht durchgerungen, hierher zu kommen und gemeinsam zu beten. Möchte ich ermutigen, eine Entscheidung zu treffen. Bereit zu sein, einen Gebetskreis entweder zu starten oder hierher zu kommen. Weiß ich, gibt es jemanden, der sagt, ich möchte das? Darf ich um eure Handzeichen sehen? Wer noch nicht da ist, aber gerne kommen möchte oder einen starten möchte. Ich sehe eine Hand, ist schön. Eine zweite, eine dritte. Für die, die nicht die Hand gehoben haben, vielleicht sind sie schon im Gebetskreis, ich möchte euch ermutigen, sucht das gemeinsame Gebet. Es ist als eine Erweckung und eine Reformation kann nur als Antwort auf ernstes gemeinsames Gebet erwartet werden. Gott wartet auf dich und auf mich. Ich freue mich für jede Hand, die nach oben gegangen ist. Gott möchte Beter, er sucht nach Betern, die nach dem Herzen Gottes beten, die wie Eben Robert zum Erweckung und Reformation durch den Heiligen Geist bitten. Möge Gott jeden dieser Entschlüsse, die getroffen wurden, ob im Herzen oder durch Handzeichen, in das Buch des Lebens eintragen, hinter unsere Namen. Das ist mein Wunsch und Gebet. Amen. Lass uns noch beten. Ja, lieber Heiland, wir möchten dich loben und preisen, dir danken, dich anbeten und dir dienen. Herr, wir möchten dir Danke sagen, dass du alles gemacht hast, um uns zu retten. Wir dürfen dir vertrauen, so wie Josaphat einst dir vertraut hat. Und wir dürfen jetzt rückblickend sehen, wie du ihm geholfen hast. So dürfen wir auch Glauben schöpfen, dass du in unserem Leben helfen wirst, mögen die Probleme und Sorgen noch so groß kommen. Wir dürfen Frieden finden in dir. Wenn wir uns nach deinem Wort richten und deinen Propheten glauben, wirst du uns Gelingen schenken. Herr, du bist bei uns. Wir danken dir dafür. Herr, du hast auch die Entscheidungen gesehen, die entweder im Herzen oder durch Handzeichen gegeben wurden. Herr, dass Menschen sich aufraffen möchten, um gemeinsam zu beten. Wir haben auch am Anfang gelesen, dass Satan nicht so sehr fürchtet, als dass wir alles beiseite tun, was uns hindert, um diese Erweckung und Reformation zu bekommen und das gemeinsame, ernsthafte Gebet zu suchen und uns dir völlig vorbehaltlos hinzugeben. Wir möchten dich bitten um Herzen, die bereit sind, ohne Zurückhaltung sich dir ganz zu geben, in denen du wohnen kannst und uns erfüllen kannst mit deinem Heiligen Geist, dass er das Werk, das wir selbst nicht vollbringen können, in uns, an uns und durch uns vollbringt. Herr, dass du bald kommen kannst, um diesem Elend und diesem Schrecken auf dieser Welt und dieser Ungerechtigkeit ein Ende zu setzen. So sei du bei uns an diesem Sabbattag und geh du mit uns und lass diese Entscheidungen umgesetzt werden, Herr, dass wir zu Betern werden nach dem Herzen Gottes. Wir danken dir dafür im mächtigen und wunderbaren Namen Jesus Christus, unseres Herrn und Heilands. Amen.